letzten Meter bei so einer Großveranstaltung sind auch die intensivsten, die emotionalsten und dann wird auch noch mal eine Schippe draufgelegt, was die Geschwindigkeit angeht. Und du weißt selber, nach 42 Kilometern dann nochmal so einen Zielsprint hinlegen, ist jetzt auch nicht für alle Körper irgendwie die beste Wahl. Aber es geht dann auch nicht anders, weil die Menschen einfach so euphorisiert sind. Und dann bleiben sie an der Ziellinie stehen, dann stoppen sie in der Regel noch kurz ihre Stoppuhr. Das geht immer, selbst im bewusstlosen Zustand noch. Und dann passiert halt das, was wir gerade schon thematisiert haben. Aber es ist uns auch völlig in Ordnung.
1969 stirbt der 8-jährige Björn nach einem Verkehrsunfall. Die Hilfe trifft zu spät ein. Aus diesem Schicksal entsteht die Björn-Steiger-Stiftung. Ihr Ziel? Die Notfallhilfe in Deutschland zu verbessern. Sie engagiert sich für den Ausbau moderner Notrufsysteme und stößt Innovationen im Rettungswesen an. Dabei setzt sie entscheidende Impulse wie die Einführung der 112. Die Björn-Steiger-Stiftung. Gemeinsam Leben retten.
Folge 88. 42 Kilometer Ausnahmezustand. Wie man einen Megamarathon absichert. Mit Carsten Krebs.
Tausende Menschen, die gemeinsam laufen, mit Emotionen, mit Ehrgeiz, manchmal auch mit der Grenzerfahrung. Und dann ein besonderer Moment, jemand bricht zusammen. Das gibt es auf vielen Events, aber auch bei Großveranstaltungen. Und dann entscheidet sich schnell, ob die Hilfe rechtzeitig kommt. Wie gut ist man darauf vorbereitet und vor allen Dingen, wie gut ist die Planung? Und jemand, der sich super auskennt mit dieser Planung in der Zeit von Großevents, jetzt kommen wir in den Sommer hinein, das Frühjahr ist da und auch im Herbst finden diese überall statt in Deutschland, ist mein heutiger Gast, Carsten Krebs. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei Eichels Event GmbH in Hannover. Da freue ich mich sehr, die diesen legendären Marathon machen, den ADAC-Marathon, der gerade überall bundesweit und sogar international Furore gemacht hat, aus einem ganz besonderen Grund. Erstmal ist es natürlich ein toller Laufevent mit einer großartigen Strecke, aber in diesem Jahr hat er einen ganz besonderen Gast, nämlich Ricarda Lang, die grünen Spitzenpolitikerin, die hier ihren ersten Halbmarathon gelaufen ist. Also Carsten Krebs, das Event hat Furore gemacht, große Schlagzeilen. Ich freue mich, dass er heute hier ist und uns heute eigentlich nicht nur zu dieser Einzelheit, sondern zu vielen Dingen rund um Großveranstaltungen Rede und Antwort steht. Willkommen, Carsten Krebs.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute. Ich freue mich sehr.
Ja, wie war denn das mit Ricarda Lang? Habt ihr sofort, wir duzen uns, deswegen sind wir auch mal hier ganz locker. Wie habt ihr sofort gewusst, dass sie kommt oder habt ihr dann irgendwann durch die Berichterstattung wahrgenommen, hey, da ist ja noch zusätzlich ein Element, was diesen besonderen Lauf ganz besonders macht?
Tatsächlich hat sie sich nicht bei uns angekündigt. Ich habe das tatsächlich über eine mir gute bekannte Freundin erfahren, dass Ricarda Lang eventuell bei uns an der Startlinie stehen wird. Wir haben in der lokalen Berichterstattung mal durchaus wahrgenommen, dass sie sich dem Sport zugewandt hat und regelmäßig gelaufen ist, auch in Hannover. Aber dass sie tatsächlich an der Startlinie steht, das haben wir wirklich erst 10 Tage vor der Veranstaltung gesehen, als wir explizit in der Starterliste nach ihr geschaut haben, weil sie im Vorfeld absolut keinen Kontakt zu uns aufgenommen hat und auch sonst niemand eigentlich darüber informiert wurde. Ich war so ein bisschen aufgescheucht, weil wir gemerkt haben, dass aus diversen Redaktionen ein sehr hohes Aufkommen an Redakteuren für unsere Veranstaltung akkreditiert wurde. Und dann haben wir so langsam das Ausmaß ihres Starts spüren können.
Und wie war es dann? Dann seid ihr in der Halle, habt ihr dann, als das Warm-up war, oder es gibt ja vor dem Lauf tatsächlich auch nochmal so ein Zusammenkommen von Läuferinnen und Läufer, Startnummer abholen und manchmal macht man da auch nochmal Pasta-Party, isst zusammen. Und war das bei euch auch so ein Tabasita sichtbar? Habt ihr dann Kontakt gehabt?
Also ich persönlich nicht, weil ich mich am ganz anderen Ort befunden habe. Ich kümmere mich in erster Linie um den Start- und Zielbereich bei der Veranstaltung. Aber durchaus wurde sie bei der Startunterlagenausgabe wahrgenommen. Da war schon ein gewisses mediales Aufkommen. Bei der Pasta-Party habe ich sie auch nicht gesehen. Und am Start selber hat sie sich sehr weit hinten einsortiert, was auch korrekt ist. Wenn man seinen ersten Halbmarathon läuft, dann sollte man nicht im vorderen Startblock sich anstellen, sondern quasi unter Gleichgesinnten und von den gleich schnellen Menschen an den Start gehen. Und die meisten medialen Dinge habe ich tatsächlich erst im Nachgang dann wirklich wahrnehmen können von ihr.
Also ich bin den Halbmarathon in Hannover auch gelaufen, ich glaube sogar ein paar Mal. Auch in anderen Halbmarathons habe ich gemacht, Berlin zum Beispiel und in anderen Städten. Aber ich muss sagen, das ist ein wunderbarer Lauf. Und zum anderen, und auch der Marathon natürlich, hat Ricarda Lang eine wirklich respektable Zeit geholt mit 2:30, rund 2:30 oder sogar unter 2:30. Also das ist schon für den ersten Halbmarathon auch noch sehen von Bosikam prima. Jetzt ist Gott sei Dank alles gut gelaufen und wünschen weiterhin auch tolle Läufe und eine gute Zeit. Das soll es dann auch sein zu Ricarda Lang. Aber wie ist denn das, Carsten? Jetzt kommen so viele Menschen am Start, die laufen. Und wir reden ja hier für den Stiftungspodcast der Björn Steiger Stiftung, die sich ja kümmert vor allem um das Rettungswesen. Jetzt bricht jemand zusammen. Was passiert da? Ganz prominent, vielleicht sollte ich das sagen, war vor einigen Jahren, ist glaube ich schon mindestens auch 10 Jahre her oder so, aber Stefan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen, der damals, glaube ich, noch Oberbürgermeister war von Hannover, ein großartiger Läufer, viel gelaufen, war in einer super Zeit im Vorjahr unterwegs, als er so vor den Halbmarathon gelaufen ist, und war ebenfalls sehr gut unterwegs und brach auf einmal zusammen. So, Gott sei Dank auch nichts passiert, kleiner Schwächeanfall, musste damit leben, dass das viele Menschen interessierte. Und kriegt er Hilfe. Aber was passiert in solchen Momenten?
Man nimmt diesen Zwischenfall wahr und dann versucht man besonnen zu reagieren. Wir sorgen in der Regel dafür, dass wir mit einem Kommunikationssystem, das läuft über Funk, das läuft über eine Notfalltelefonnummer, die eigens nur für die Veranstaltung geschaltet ist, sorgen wir dafür, dass diesem Athleten schnellstmöglich Hilfe zukommen gelassen wird. Also wir haben natürlich ein großes personelles Aufkommen im Start-Ziel-Bereich, was Sanitäter und Ersthelfer angeht. Das heißt, die überwachen letzten Endes auch die Ziellinie schon und auch die hunderte Meter davor. In dem Moment reagieren die eigentlich automatisch. Das heißt, die schnellen dann zu der Einsatzstelle, sind gut ausgestattet, haben ihre Notfallrucksäcke dabei und kümmern sich eigentlich fast autark dann um diesen Menschen, der da in Anführungsstrichen verunglückt ist. In dem Fall bei Stefan Weil war es dann natürlich so, dass auch noch so ein bisschen visuelle Abschirmung passieren sollte, weil diese Person halt eine exponierte Person war. Aber auch dafür ist vorgesorgt. Also auch für solche Fälle sind die gewappnet und haben entsprechend ihr Material griffbereit, mehr oder weniger. Wir haben direkt im Zielbereich eine große Unfallhilfstelle, so eine Art kleines Krankenhaus tatsächlich für solche Fälle. Und dann geht das alles eigentlich fast automatisch.
Früher gab es bei den Marathons immer den Kilometerabschnitt, so um die 30, 35 Kilometer, wo der berühmte Mann, es war ein Mann, mit dem Hammer kam oder kommt, wo dann wirklich die letzten Reserven aktiviert werden und einige dort zusammenbrachen. Ich habe es mal erlebt in Berlin bei einem Halbmarathon, da war es, das war einer im Frühjahr, ähnlich wie Hannover von der Zeit her, damals zumindest. Und es war der erste warme Tag im Jahr. Also der ganze Winter war kalt und dann kam dieser Halbmarathon-Tag und es war warm. Und da gibt es so auf den letzten 3-4 Kilometer so einen leichten Anstieg und da sind die Leute wirklich reihenweise umgekippt. Wahnsinn. Gibt es von euch als Erfahrungswert her, gibt es Momente oder Kilometerabschnitte, wo das besonders oft vorkommt, also dass Menschen zusammenkippen?
Es gibt eigentlich zwei. Das eine ist, ich sag mal, 3-4 Kilometer nach dem Start, wenn die Leute wirklich zu euphorisiert und zu schnell das Rennen angehen. Und man muss sich das vorstellen, man läuft in der großen Masse und alle sind aufgeheizt und alle sind motiviert. Die haben Monate, wochenlang auf diesen Tag hin trainiert und preschen dann los. Und dann kommt es schon vor, dass einige einfach überpacen, gerade in der Anfangsphase, und dann tatsächlich schon der erste kleine Hammermann kommt. Und dann natürlich, wie du gerade gesagt hast, so ab Kilometer 35, 38, wenn sie dann das Ziel mehr oder weniger schon hören und riechen, über diese lange Distanz schon sehr viel Energie verloren haben, vielleicht nicht optimal getrunken oder gegessen haben. Das ist ja auch sehr individuell. Und wie du eben auch geschildert hast, auch diesen Fall hatten wir bei uns. Da war monatelang vorher wirklich Temperatur zwischen 3 und 8 Grad. Das heißt, die Trainingsphase war immer kalt, immer frisch, immer ungemütlich. Und am Marathontag selber hatten wir, glaube ich, weit über 20 Grad. Und genau das, was du gerade gesagt hast, ist dann eben auch passiert, ne? Also auf dem Leibnizufer, auf den letzten Kilometern hatten wir wirklich, die sind umgefallen wie die Fliegen und die Rettungswagen sind nur noch rotiert. Wir hatten, glaube ich, an dem Tag 3 Reanimationen kurz vorm Ziel, teilweise sogar parallel. Also der leitende Notarzt kam nach der Veranstaltung zu mir und hat gesagt, er hatte endlich mal was zu tun gehabt. Also diese Menschen sind
ja alles gut gegangen, ja.
Das kann man dann im Nachgang genauso formulieren, wenn alles gut gegangen ist. Toi, toi, toi ist es bei uns, bis auf in einem Jahr, da hatten wir tatsächlich mal einen Todesfall zu beklagen, aber bisher auch und auch in diesem Jahr alles sehr, sehr gut gelaufen.
Ja, euer Marathon in Hannover, der steht ja für eine großartige Organisation, eine tolle Stimmung. Viele Menschen an der Strecke, was auch besonders ist und auch nicht überall gegeben, denn keine andere große Stadt, wo zumindest der Halbmarathon in Hamburg schlecht besucht ist, aber zumindest nicht dabei gelaufen bin. Nein, da ist Hannover schon wirklich was Tolles. Wie muss man sich das vorstellen? Wann beginnt eine solche Organisation für einen solchen Lauf? Nehmen wir an, er findet statt im April. Und wie früh seid ihr in Kontakt mit den Rettungsdiensten?
Also grundsätzlich planen wir so eine Veranstaltung dieser Größe ungefähr 13 Monate. Das heißt, schon einen Monat, bevor die Veranstaltung an den Start geht, planen wir schon für das kommende Jahr. Das geht los mit Terminfindung und so weiter. Online-Anmeldung fürs Folgejahr vorbereiten. Die heiße Phase und damit auch die Phase, in der wir mit den Rettungsdiensten oder in dem Fall mit den Johannitern in den engeren Kontakt treten, ist in der Regel im Herbst. Das heißt, wir fangen dann schon mal an, die Veranstaltung zu planen, die Veranstaltungsflächen zu definieren. Wir müssen ja auch jedes Jahr adaptieren quasi, den Ansprüchen und der Größe der Veranstaltung auch Genüge tragen sozusagen. Und ja, das ist in der Regel dann so zum Jahreswechsel, wo wir dann wirklich in die heiße Phase einsteigen, wo wir die Positionierung der Unfallhilfstellen, Positionierung der Rettungskräfte an der Strecke festlegen, wo wir die Einsatzzentrale planen. Also wir haben ja so eine eigene Leitstelle quasi tatsächlich während des Marathons. Die sieht wirklich aus wie die Kommandozentrale der NASA, wenn die Artemis sich auf den Weg macht. Also es ist unfassbar. Ich war tatsächlich jahrelang nicht drin, aber in diesem Jahr durfte ich es mir mal anschauen. Es ist wirklich beeindruckend, was man da sieht und wie professionell da auch gearbeitet wird.
Hat sich das gewandelt im Laufe der Jahre, der Einblick, seitdem du das letzte Mal da warst? Ja,
absolut, absolut. Also es ist deutlich professioneller geworden. Es sind überall Kameraüberwachung. Es gibt für alles einen Bildschirm. Es gibt Planungsbildschirme. Es gibt Kartenmaterial. Es gibt Notfalltreffpunkte, die sind durchnummeriert. Im Falle eines Notfalls kann man auch als Besuchender am Platz der Menschenrechte beispielsweise sagen, an welcher Nummer man sich befindet, ähnlich wie beim Marschallfest. Du kennst es, es gibt diese Notfallsignalkennung quasi. Da sagt man einfach nur, ich stehe an der 134 und der Rettungsdienst weiß sofort, wo er hin muss. Das hat sich alles schon extremst entwickelt.
Der Anspruch wird höher und natürlich die Menschen, die kommen wollen. Ihr wart ausverkauft beim letzten Mal. Also es gab keinen Startplatz mehr. Man konnte sich nur noch anstellen fürs nächste Jahr. Worauf führst du das zurück, dass das Interesse so groß ist?
Ich glaube, grundsätzlich gibt es so einen übergeordneten Fitness- und Laufboom. Also wir merken tatsächlich auch, dass das Durchschnittsalter der Teilnehmenden bei uns extrem nach unten gegangen ist. Früher war ein Marathon so eine spezielle Herausforderung für Menschen zwischen 40 und 60. Heutzutage ist insbesondere ein Halbmarathon etwas, was jeder mit einem gewissen Trainingsumfang auch machen kann. Also dieser Trend ist gerade ungebrochen und ich glaube, so ein bisschen spielt tatsächlich auch unser familiäres Agieren damit rein. Also wir sind immer sehr nah dran an unserer Zielgruppe. Wir sind auch sehr nah dran an der Bevölkerung in der Stadt Hannover. Wir arbeiten hervorragend mit den Behörden zusammen. Das können, glaube ich, auch nicht alle von sich behaupten. Wir sorgen für ein unfassbar differenziertes, großes Rahmenprogramm. Wir hatten in diesem Jahr 96 Aktionspunkte an der Strecke. Wir kümmern uns um die Athleten und die Athletinnen. Wir haben ein Programm, das nennt sich Erstlinge. Also wir kümmern uns um Menschen, die ihren ersten Marathon laufen. Wir begleiten sie von der Anmeldung bis ins Ziel mit Trainingsplänen, mit Wissenstransferveranstaltungen. Die kriegen ein eigenes Finisher-Foto von uns geschenkt. Die werden zur Pasta-Party eingeladen und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Summe dieser Dinge sorgt am Ende dafür, dass natürlich vorausgesetzt die Organisation ist einigermaßen passabel, dass sich das rumspricht. Die Läuferszene ist eine Szene, die sehr von der Mund-zu-Mund-Propaganda lebt. Und da haben wir uns über die Jahre, glaube ich, ein ganz gutes Standing erarbeitet.
Jetzt haben wir gesprochen über die große Hilfe, die eben die Rettungsdienste leisten, darüber, wie toll sie vorbereitet sind. Wie ist das in einem solchen Fall mit der Verantwortung? Wer trägt sie und wie ist die aufgeteilt, wenn mal was passiert?
Grundsätzlich liegt die Verantwortung natürlich immer beim Veranstalter in erster Linie. Aber wir müssen natürlich uns darauf verlassen können, dass ein professioneller Sanitätsdienst seine Arbeit auch gut macht. Deswegen arbeiten wir auch, seitdem ich den Marathon mache, und das war in diesem Jahr mein 25. sehr vertrauensvoll mit der Johanniter Unfallhilfe zusammen. Du bist als Veranstalter dafür zuständig, dass die Veranstaltung in deinem Sinne sicher abgewickelt wird, dass du keine groben Organisationsfehler machst. Und am Ende gibt es ein sogenanntes allgemeines Restlebensrisiko, das jeder von uns quasi eingeht, indem er die Tür hinter sich zuschlägt und sich in die Öffentlichkeit begibt. Es kann immer irgendwas passieren und genauso ist es bei der Veranstaltung auch. Also wir sind einfach dafür zuständig, dass die Organisation solide funktioniert und man keine groben Planungsfehler macht.
Was ist der komplexeste Teil dieser Zusammenarbeit, dieser Abstimmung untereinander, unter den unterschiedlichen Bauernwerk, würde man sagen, Gewerken, also der verschiedenen Komponenten, die alle ja ihre tragende Rolle haben, ihr natürlich ganz besonders als Veranstalter, aber das andere Wichtige, was alles dazukommt, was ist so das Komplexeste, das Zeitaufwendigste, das auch immer noch trotz dieser großartigen Routine von 25 Marathons, die du schon organisiert und veranstaltet hast mit deinem Team, mit eurem Team, die größte Herausforderung?
Ich glaube, letzten Endes ist das Komplexeste die Synchronisation dieser Gewerke, weil dann alle miteinander quasi in einen chronologischen und organisatorischen Ablauf zu bringen, der funktioniert. Wir sind über drei Stunden live im Fernsehen. Das heißt, wir haben nicht nur eine TV-Übertragung, die unfassbar großen Aufwand bedeutet, was technische Leitung angeht. Das hängt aber dann wiederum auch zusammen mit der Zeitmessung. Die Technik darf die Zeitmessung nicht beeinflussen. Es darf nicht zu laut sein. Die Gitter müssen gestellt werden. Erst dann können die Banner gehängt werden. Dieses Ganze in einen zeitlichen Ablauf zu bringen und mit diesen einzelnen Gewerken diese feinen und Detailabsprachen zu treffen, das ist letzten Endes das, was wirklich den größten Aufwand bedeutet. Also 8 Kilometer Gitter und 4 Kilometer Banden zu organisieren und zu bestellen, ist nicht das Problem. Das Problem ist am Ende, oder die Herausforderung ist am Ende, es aufzubauen und das quasi auch chronologisch in eine Reihe zu bringen, letzten Endes. Und dann gibt's natürlich bei jeder Veranstaltung, das bekommen die meisten nicht mit, aber im Hintergrund natürlich viele Dinge, die nicht so funktionieren, wie man sie auf dem Reißbrett geplant hat. Also Dinge, die nicht da sind, Dinge, die kaputt sind, Dinge, die einfach nicht funktionieren. Und da muss man halt, und ich glaube, das ist die Kunst, da muss man dann improvisieren. Und wenn das alles gut klappt, dann hat man so eine Veranstaltung am Ende und sagt, das war super.
Über eine Sache, die sich verändert hat in den letzten Jahren, haben wir gesprochen. Zunehmend junge und jüngere Menschen, nicht mehr die ganz große Challenge im Alter zwischen 40 und 60 nochmal suchen, sondern tatsächlich auch meinen ersten Halbmarathon mit knapp 43, 44 gelaufen. Das ist ja immer so ein Alter, wo man noch was etwas sucht. Und aber toll, großartige Erfahrung. Und was hat sich noch verändert in den letzten Jahren, was du wahrnimmst?
Der mediale Druck ist deutlich größer geworden. Also man kann, glaube ich, nichts mehr tun, ohne dass es in irgendeiner Form kommentiert, kritisiert oder beäugt wird.
sozialen Netzwerken.
Soziale Netzwerken insbesondere, ja. Genau. Letzten Endes ist das schon etwas, wo man auch großen Wert drauf legen muss, auch in der Planung. Also man kann nicht sagen, man ist nachhaltig und man untermauert das nicht auch mit Taten.
Wie bereitet ihr euch vor auf soziale Netzwerke, auf das, was da kommt oder so? Habt ihr eigene Kanäle, die ihr nutzt und
wir haben eigene Kanäle. Wir haben mittlerweile auch ein relativ großes Team an professionellen Menschen, die sich damit befassen, die A, dafür sorgen, dass wir unsere Veranstaltungen gut bewerben und B, natürlich auch auf die Kommunikation der Athletinnen und Athleten reagieren. Das ist ja nicht nur Text, das ist Bild, das ist Video. Und das ist schon mittlerweile ein ziemlich großes Konstrukt geworden, was da im Hintergrund läuft, alleine was das ganze Thema Kommunikation angeht.
Jetzt haben wir gesprochen über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die vielleicht das erste Mal einen Marathon laufen oder das erste Mal einen Halbmarathon, 21 Kilometer, 42 Kilometer, ein bisschen mehr. Das ist ja schon, also vor allen Dingen diese echte Marathonstrecke, die 42 Kilometer, ist auch für einen Körper eine besondere Herausforderung. Das ist nichts, was man einfach mal so Training hin, Training her wegsteckt oder auch so machen kann. Da muss man sich wirklich super drauf vorbereiten. Und es ist toll, dass ihr die Läuferinnen und Läufer dabei begleitet. Was können auch aus deiner Erfahrung heraus Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen, um das Risiko zu minimieren bei solchen Läufen?
Also eine profunde Vorbereitung ist das A und O. Wichtig ist, auch auf seinen Körper zu hören in dieser Zeit, in der man sich vorbereitet. Wichtig ist, in der Woche vor der Veranstaltung nicht zu intensiv mehr zu trainieren, sondern sich eher nochmal eine Ruhe zu gönnen, auf seine Ernährung zu achten und vor allen Dingen auf seine körperliche Konstitution zu achten. Also was ganz wichtig ist, ist in dem Moment, in dem man sich unwohl fühlt oder vielleicht sogar einen Infekt hat oder irgendwie sich krank fühlt, auf keinen Fall an den Start zu gehen. Also Gesundheit geht immer vor, das sagen wir allen und das meinen wir auch ernst, weil genau diese Menschen letzten Endes auch diejenigen sind, die das Ziel in der Regel dann nicht erreichen oder aber zu sprechende Nachwehen zu spüren bekommen, wenn sie mit Infekt oder mit einer Krankheit an den Start gehen, wirklich einfach nicht akzeptabel. Auch für uns als Veranstalter großes Risiko. Also den Todesfall, den wir mal zu beklagen hatten, da kam im Nachhinein heraus, dass diese Person mit diversen Infekten an die Startlinie gegangen ist, sich gegen alle Empfehlungen trotzdem an den Start gestellt hat. Und das ist natürlich etwas, was unbedingt vermieden werden muss.
Ja, es ist furchtbar. Ich will nicht sagen, ich kann es verstehen auf der anderen Seite, aber so ein bisschen ist es ja auch. Wie soll man sagen, es ist nicht klug, aber es ist nachvollziehbar. Da hat man jetzt meistens ein ganzes Jahr lang, ja, es ist blöd, aber man hat ein ganzes Jahr lang darauf hin trainiert. Klar, es gibt noch andere Marathons, aber wir wissen ja, es ist bei manchen auch schwer, reinzukommen und gerade auch hier, jetzt hat man den Startplatz, man denkt, hu, und man hat Erwartungshaltung vielleicht auch geweckt und dann jetzt eine Woche vorher kommt so ein Infekt. Ich habe übrigens selber gerade einen, so ein bisschen, wenn man es hört, aber und dann soll man halt nicht rennen. Und wenn man sich nur halb fühlt, man denkt auch, ah, jetzt habe ich so oft die Zähne zusammengebissen, dann kann man ja da durch. Du sagst aber auf jeden Fall nicht machen, auch aus der Erfahrung raus. Ja, nicht gut. Wenn du einen Wunsch frei hast, was würdest du beim Ablauf von Großveranstaltungen, nicht nur eurem wunderbaren, sondern ihr macht ja auch noch andere Großveranstaltungen, verbessern?
Also ich glaube, der Faktor Zeit ist tatsächlich ein wichtiger Faktor. Wir merken es für uns als Team, gerade in der Aufbauphase für den Marathon, dass wir natürlich immer auch Rücksicht nehmen müssen auf die Menschen, die in dieser Stadt wohnen. Und uns ist durchaus bewusst, dass wir einen gewissen Anteil dieser Stadt auch für ein paar Stunden, den Friedrichswald sogar für ein paar Tage lahmlegen. Aber wir merken auch, dass wir diese Zeit brauchen und dass wir eigentlich immer zu wenig Zeit haben, um es wirklich perfekt hinzubekommen, so dass auch wir am Ende noch einigermaßen erhobenen Hauptes am Sonntagabend wieder von dieser Veranstaltungsfläche entfliehen können, weil das schon echt ein extrem anstrengendes Wochenende ist. Nicht nur psychologisch einfach dieser Druck, sondern tatsächlich auch körperlich. Und das hat halt einfach damit zu tun, dass man auch den Straßenverkehr in der Stadt irgendwie berücksichtigen muss. Und dafür müssen natürlich Sperrzeiten so so kurz und knapp wie möglich gehalten werden. Aber es sorgt natürlich im Umkehrschluss für uns dafür, dass wir teilweise auch dann Nächte durcharbeiten oder zumindest bis tief in den Abend irgendwie noch auf der Straße stehen und was vorbereiten, weil es einfach zeitlich sonst gar nicht mehr machbar wäre, das alles aufzubauen.
Was sind die größten Herausforderungen, die sich dann zeigen, direkt vor einem solchen Event?
Ja, die größten Herausforderungen sind eigentlich die, die man im Vorfeld nicht kennt. Ich glaube, wenn man eine Herausforderung kennt und weiß, dass sie irgendwann auf einen zukommt, dann kann man damit umgehen und Maßnahmen ergreifen, um dieses in Anführungsstrichen Problem zu lösen. Die Herausforderungen, die einem letzten Endes so ein bisschen den Nerv rauben, sind diejenigen, von denen man im Vorfeld gar nichts weiß. Ne? Sei es ein Feuerwehrpoller, wo der Schlüssel abgebrochen ist und man diesen Poller nicht rausbekommt und ein Fahrzeug nicht durchfahren kann oder ein Rettungsweg blockiert ist. Das sind dann so Dinge, die kosten unfassbar viel Zeit und auch ganz viel Mühe und Kommunikation, und man braucht dann wieder jemanden, der einem aus der Patsche hilft. Manchmal auch zu unchristlichen Zeiten. Wir arbeiten ja auch gerne am Wochenende. Das heißt, am Wochenende haben auch die normalen geschäftstreibenden Unternehmen auch nicht alle geöffnet, sind nicht alle erreichbar. Glücklicherweise haben wir ein ganz gutes Netzwerk an Menschen, die uns zur Seite stehen. Aber das sind eigentlich so die Dinge, die einem wirklich dann manchmal die Haare raufen lassen.
In der Zusammenarbeit mit Rettungen und mit Rettern. Es gibt ja auch, Gott sei Dank, nicht nur Zusammenbrüche, sondern es gibt auch die vielen kleinen Wehwehchen, die meistens dann nach dem Einlauf ins Ziel dann gepflegt werden. Ist das dann meistens die Blase oder die Zerrung, oder was aus deiner Erfahrung, was kommt da am meisten vor?
Also in diesem Jahr waren in unserem Zielbereich, ich habe es extra mir im Vorfeld nochmal angeschaut, 150 Hilfeleistungen. Und man kann davon ausgehen, dass die Hälfte, das wird bei uns immer spaßenshalber Pflaster aufgelegt genannt, also Blasen tatsächlich, kleine Schürfwunden, ist die eine Seite, und die andere Seite sind meistens kreislaufbedingte Dinge, die dann passieren. Also wirklich Schwächeanfälle, Kreislaufprobleme. Die Menschen erbrechen sich auch gerne im Ziel. Also ich habe tatsächlich immer eine Packung Katzenstreu oder Kleintierstreu im Ziel, um das so ein bisschen zu kaschieren.
Was macht das?
Genau. Es gibt kleine Anekdote. Es gibt auch ein sogenanntes Bindemittel für Erbrochenes. Das wird in Krankenhäusern verwendet. Das habe ich im letzten Jahr zum Einsatz gebracht. Das sorgte nur leider dafür, dass diese Masse am Ende zu einer Schmierschicht wurde, die dafür sorgte, dass man quasi wie auf einer Rutschbahn ins Ziel lief, und dementsprechend sind wir dann in diesem Jahr wieder auf Katzenstreu zurückgegangen. Ist deutlich stumpfer unter der Sohle.
Psychologisch ja auch interessant, dass das gerade auch im Ziel ist, weil man könnte sich ja auch einen Kilometer vorher oder später erbrechen. Also das muss wahrscheinlich auch was auslösen dann im Körper. Man sagt, okay, jetzt ist der Moment da, jetzt kann ich im wahrsten Sinne alles rauslassen.
In der Regel ist es ja auch nur Flüssigkeit, wenn wir jetzt mal schon so sehr ins Detail gehen, ist nichts Schlimmes, aber trotzdem, man kann den Leuten das auch nicht zum Vorwurf machen. Die letzten Meter bei so einer Großveranstaltung sind auch die intensivsten, die emotionalsten, und dann wird auch nochmal eine Schippe draufgelegt, was die Geschwindigkeit angeht. Und du weißt selber, nach 42 Kilometern dann nochmal so einen Zielsprint hinlegen, ist jetzt auch nicht für alle Körper irgendwie die beste Wahl. Aber es geht dann auch nicht anders, weil die Menschen einfach so euphorisiert sind. Und dann bleiben sie an der Ziellinie stehen, dann stoppen sie in der Regel noch kurz ihre Stoppuhr. Das geht immer, selbst im bewusstlosen Zustand noch. Und dann passiert halt das, was wir gerade schon thematisiert haben. Aber es ist für uns auch völlig in Ordnung. Also es gibt Hilfe im Ziel, es gibt eine Flasche Wasser für die ganz schweren Fälle auch direkt im Ziel. Und dann kümmern sich die Einsatzkräfte um die Menschen und führen sie dann weiter in den Nachzielbereich, wo sie sich dann ihre Energiereserven wieder auf.
Gibt's noch diesen Lumpensammler, ein bisschen unschön gesprochen, aber den Wagen, der am Ende fährt und dann schaut, wo ist der letzte Läufer, der möglicherweise dann, oder die letzte Läuferin, die möglicherweise in der noch zulässigen Zeit ins Ziel kommt?
Selbstverständlich. Den sogenannten Besenwagen, den gibt es. Der sorgt ja nicht nur dafür, dass die letzten Athleten, die wenigsten steigen da ein. Die meisten gehen dann einfach von der Laufstrecke und teilweise beenden sie das Rennen sogar noch dann auf dem Bürgersteig. Aber er sorgt natürlich auch dafür, dass die vielen unzähligen Helfenden, die an der Strecke stehen, wissen, okay, so langsam aber sicher ist der Feierabend in greifbarer Nähe. Kurz dahinter kommt dann in der Regel auch schon die Polizei und sagt, okay, das war's. So, wir können jetzt mit dem Abbau beginnen. Also der hat mehrere Funktionen und wird dementsprechend natürlich auch jedes Jahr wieder zum Einsatz kommen.
Carsten, nach dem Lauf ist vor dem Lauf. Was wünschst du dir für den nächsten Hannover Marathon, an dem du schon, wie wir ja von dir jetzt wissen, wahrscheinlich schon seit, mindestens jetzt 3 Monaten oder im 3. Monat akribisch arbeitest?
Ich wünsche mir ein ungebrochenes Interesse an der Veranstaltung. Ich wünsche mir wie immer bombenhaftes Wetter. Dafür stehen wir in Hannover ja glücklicherweise. Ich hoffe, dass dieses Gesetz der Serie tatsächlich weiter Bestand haben wird. Wir freuen uns einfach 13 Monate darauf, dass wir die Leute in Hannover begrüßen können. Ein sicheres Rennen ohne große Zwischenfälle, glückliche Gesichter im Ziel. Und für mich entlädt sich diese Emotion tatsächlich immer, wenn der erste Startschuss fällt, dann nächstes Jahr am 11.04. Dann weiß man, wofür man 13 Monate lang hart gearbeitet hat. Und das ist wirklich der emotionalste Moment quasi in dieser Vorbereitungszeit, wenn er sich dann quasi am Start entlädt.
Da freue ich mich. Wenn Ricarda Lang sagt, ich laufe wieder mit,
dann ist sie herzlich eingeladen.
Super. Carsten, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Vielen Dank.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.